Jan Böhmermann.
Breitband-Topic.
Genau, der fehlte noch. Jan Böhmermann ist seit seiner Erdogan-Schmähkritik einer der meistdiskutierten Menschen Deutschlands. Auch deshalb ist ein eigentlich recht normaler Vorgang auf einmal ein großes Gesprächsthema.
Nämlich Böhmermann und sein Moderationspartner Olli Schulz stellen ihre sehr erfolgreiche, von mehreren öffentlich-rechtlichen Radiosendern übertragene Sendung sanft und sorgfältig ein und werden in Zukunft exklusiv beim Streamingdienst Spotify zu hören sein, wofür sie dort wohl ordentlich entlohnt werden.
Spotify war bislang nicht unbedingt ein Feind der Öffentlich-Rechtlichen. Man stellte dort Playlisten zusammen, um mehr Publikum zu erreichen. Und auch das Deutschlandradio Kultur zum Beispiel nutzt den Streamingdienst, um Inhalte zusätzlich zu verbreiten.
Wir diskutieren jetzt mit der Medienjournalistin Anne Fromm, dem Journalisten und Podcaster Holger Klein und dem Internetversteher und Social-Media-Experten Christoph Kappes, was das alles bedeutet. Hallo in die Runde.
Hallo.
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 Böhmermann zu Spotify. Wie seht ihr diesen Schritt? Vielleicht fängt Holger Klein mal kurz an.
Ich kann es aus zwei Perspektiven natürlich betrachten. Einmal als Radiomoderator, da sage ich, hey toll, es ist noch ein Player auf dem Markt, wo ich eventuell auch mal einen Job kriegen kann. Als Podcaster denke ich mir, ja super, weil dadurch die Nische größer wird, in die ich meine kostenlosen Podcasts senden kann, wenn Spotify Geld dafür haben will, dass man sich das Programm anhören kann, beziehungsweise runterladen kann. Ich glaube, es wird kostenfrei im Stream sein oder so ähnlich.
Anne Fromm. Also ich kann auch auf zwei Ebenen das so sagen. So persönlich als großer Sanft- und Sorgfältig-Fan bin ich ziemlich enttäuscht und finde das nicht gut, dass ich dafür jetzt bezahlen muss wahrscheinlich. Und aus so einer journalistisch-professionellen Sicht geht es mir genauso wie Holger Klein. Ich finde das total interessant und bin gespannt, was da jetzt passiert.
Mhm. Christoph Kappes?
Ich gucke mir das vor allem unter dem Gesichtspunkt an, dass sich hier die Medienlandschaft verändert und das hat tatsächlich zwei verschiedene Achsen. Das eine ist hier im Verhältnis öffentlich-rechtliche Medien zu privaten Medien, über das wir vielleicht gleich noch sprechen können. Und das andere ist eine Art Kampf der digitalen Plattform um Marktanteile. Da ist Spotify ja nicht der einzige Anbieter, sondern macht hier diese Maßnahme auch aus eigenen Marketinggründen.
Wenn jetzt so jemand wie Jan Böhmermann, wahrscheinlich der Mensch, über den wirklich zurzeit am meisten so in der deutschen Medienlandschaft diskutiert wird, zu Spotify geht, was bedeutet das denn genau? Ist das der Anfang einer Entwicklung?
Ich mache mal den Anfang, weil ich, glaube ich, noch früher mit so einer Entwicklung angefangen habe. Also ich produziere mit meiner Freundin zusammen seit 38 Wochen, also wir haben gerade die 38. Folge veröffentlicht, für Audible, was ja auch so eine Plattform ist, eine regelmäßige Show, die allerdings exklusiv von denen beauftragt wurde und nicht von irgendeinem anderen Sender oder irgendeinem anderen Podcast abgezogen wurde. Also da passiert tatsächlich was. Also zumindest diese großen Plattformen. Ich habe vergangenes Jahr auch eine sehr heftige Auseinandersetzung mit der Plattform Deezer gehabt, die meinen Content gerne kostenlos für ihre PR-Zwecke haben nutzen wollen, was ich denen nicht gestattet habe. Diese Plattformen, die merken, dass es da was gibt, wodurch sie ihr Portfolio vergrößern können. Und das werden die jetzt machen, und zwar sukzessive. Die Frage ist, ob sie sich das leisten können. Also, weil ich glaube, außer Audible, die ja zu Amazon gehören, verdient da keiner wirklich Geld.
Das ist ja bei den Streamingdiensten, keiner von diesen Streamingdiensten verdient Geld. Tidal nicht, Spotify nicht, Deezer nicht. Ja. Aber das, was die Böhmermann und Schulz zahlen, ist wahrscheinlich trotzdem für die lächerlich geringer Betrag.
Die haben genug Venture Capital, was sie da verbrennen können an der Stelle. Die Frage ist, wie nachhaltig ist dieses Konzept? Das wird dann die Zukunft zeigen.
Naja, das darf ich da mal einhaken?
Gerne.
Weil das zeigt ja schon die Gegenwart. Ich habe mir gestern nochmal die Wachstumsraten angeguckt. Mhm. Spotify ist jetzt bei 30 Millionen Nutzern, Apple bei 13. Und interessanterweise, obwohl man Apple Music zunächst mal nicht so einen guten Erfolg zugesprochen hatte, wächst das eben auch wie Spotify jetzt mit ungefähr 1 Million Usern jeden Monat. Und da sieht man schon, dass das ein Kampf ist um Marktanteile. Spotify hat gerade nochmal 1 Milliarde an im Grunde Cash bekommen, hat insgesamt eine Kriegskasse von 2,5 Milliarden, und hier geht es darum, wenn das alles weiter wächst, wovon ich ausgehe, wer am Ende hier der Marktführer sein wird. Und man sieht die Wachstumsraten vor allem auch in jungen Zielgruppen. Also Spotify, habe ich gestern gesehen, hat 11% im Schnitt unter Internet-Usern. Bei den bis 19-Jährigen sind es schon fast 20%. Also dieser Streaming-Ansatz ist schon auf dem Vormarsch und der wird sicherlich noch erheblich größer werden.
Herr Kappes, weil Sie eben darüber auch reden wollten, wie sehen Sie das denn? Wie wird sich das denn entwickeln?
Also für mich ist das eine Veränderung der ganzen, des ganzen Mediensystems, und ich muss leider auch dieses Wort Wertschöpfungskette in den Mund nehmen, das hier eine Rolle spielt. Wir haben auf der einen Seite eine Konzentration zu Plattformen, die, also da ist ein Konzentrationsaspekt, der sicherlich eine Rolle spielt. Also wir haben zurzeit eine Medienvielfalt von Hunderten von Radioangeboten allein in Deutschland. Da ist die Frage, wie sich das langfristig entwickelt. Auf einer anderen Ebene glaube ich, dass sich die Rollen der Beteiligten hier verschieben. Also viele Künstler klagen ja darüber, dass Spotify nur sehr geringe Beträge ausschüttet, und nach meinem Kenntnisstand geht das überwiegend an die Plattenlabels, die dann wiederum über ihre Kostenstrukturen tragen, und hier wird es meines Erachtens eine Verschiebung geben, die man ja auch im E-Book-Markt sieht, dass die Intermediäre wie die Plattenlabels da am Ende den Kürzeren ziehen. Das ist meine Vermutung.
Was ich interessant finde, Sie haben jetzt die E-Books angesprochen, aber nochmal zurück zu der Frage, ist das jetzt ein Anfang von der Entwicklung? Also ich glaube das auch. Was mich aber daran ein bisschen überrascht hat, ist, dass Audioproduzenten damit zu spät kommen. Also ich meine, das, was da jetzt passiert, ist ja im Fernsehen durch Netflix, Amazon und so weiter schon lange passiert. Den Online- oder den Printanbietern, Zeitungen und oder auch Online-Nachrichtenseiten und so, die haben das auch jetzt schon seit einer Weile mit Facebook und so, also dass die Übertrittplattformen ausspielen, und das Audio da jetzt kommt und jetzt offenbar, also so massiv offenbar passiert, finde ich eigentlich überhaupt nicht verwunderlich und wurde eigentlich Zeit.
Das heißt, da entsteht auch so etwas wie ein neues Netflix im Audiobereich.
Ja, das ist auch meine Sicht. Also ich schaue mir das an bei E-Books, ich schaue mir das an bei Videos und eben auch bei Audio. Audio ist nach meiner Vermutung relativ spät dran, weil eben Audio sehr breit kostenlos verfügbar ist. Das war ja bei Büchern bisher nicht so. Und auch bei Videos war es so nicht. Und wir sehen bei allen dreien Verschiebungen, wie die Intermediäre, ich will nicht sagen rausfliegen, aber die alten Intermediäre bekommen Schwierigkeiten, dafür werden die Plattformen stärker und die investieren auch massiv. Also es war schon vor vielen Jahren so, dass Amazon beispielsweise über Kindle Direct Publishing Autoren Vorschüsse gezahlt hat, die kein mittelständischer deutscher Verlag bezahlen würde. Und das sehen wir hier eben auch. Das heißt, für mich ist der Böhmermann-Deal nicht einfach eine Art Preis für eine Musiklizenz, sondern es ist eigentlich Marketing. Der soll User ziehen. Ja. Und wenn, sagen wir mal, ich nehme mal so ein Rechenbeispiel, ich kenne jetzt die durchschnittlichen Abo-Laufzeiten bei Spotify nicht, mal angenommen, das ist, sagen wir mal, anderthalb Jahre, dann sind das 18 Monate mal 8 Euro netto, also kopfrechnend schwach, so 150 Euro, die man an einem Kunden an Deckungsbeitrag bekommt. Dafür hat man aber bei solchen digitalen Plattformen fast keine Mehrkosten pro Kunde. Das heißt, für jeden neu gewonnenen Kunden können die dreistellige Euro-Beträge auch ausgeben.
Ist es denn aber denkbar, wenn sich die Medienlandschaft jetzt so weiter verändert, dass Journalismus, so wie ihn Böhmermann und Schulz auf sehr entertainhafte Art und Weise ja auch betreiben, irgendwann nur noch auf großen Internetplattformen stattfindet, da sie da mehr Reichweite bieten? Anne Fromm, was glauben Sie?
Nee, das glaube ich nicht. Also erstmal Audio, Radio und Fernsehen ist ja einfach durch ein gutes, stabiles öffentlich-rechtliches System gedeckt. Also da gibt es gar nicht, also natürlich, das sieht man ja jetzt beim RBB, muss man gucken, wie man konkurriert, aber dass man eingeht oder dass die Sender eingehen, deswegen, das glaube ich nicht. Aber man muss natürlich schon, und die Frage stellt sich in den privaten Verlagen gerade ganz massiv oder viel massiver als bei den öffentlich-rechtlichen, sich überlegen, wie geht man mit denen um und wie schafft man ein Geschäftsmodell, wo beide profitieren, wo keiner eingeht und wo auch nicht irgendwann im Beispiel Facebook, Instant Articles zum Beispiel, Facebook anfängt, Bedingungen zu buchstabieren. Oder Spotify könnte ja auch anfangen, die Abo-Preise so zu erhöhen. Und dann muss man eben als Nutzer gucken, entweder ich mache mit oder nicht. Und da muss man, glaube ich, müssen Wege gefunden werden. Aber vernichten wird es das nicht.
Na, vor allen Dingen nicht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil der, wie du sagtest, ja ordentlich finanziert ist und auch, glaube ich, in der Lage ist, aus eigener Kraft immer ein gutes journalistisches Angebot zu machen, also um wen ich mir da tatsächlich große Sorgen mache. Das ist der private Hörfunk, die jetzt schon große Probleme haben, überhaupt kostendeckend zu arbeiten, geschweige denn Gewinne zu machen aus dem laufenden Programm über Werbung. Und wenn irgendwann die Leute genug haben von der sich ständig wiederholenden Spotwerbung auf den privaten Radiostationen und sie gleichzeitig ein gutes Musik-Wort-Gemisch über irgendeine Streaming-Plattform kriegen können, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir mittelfristig ein privates Hörfunksterben sehen
das
werden.
Heißt,
also
da
UKW jetzt.
Da sortiert sich was um. Auf den Platz der Privatsender springen die Streaming-Dienste auf.
Würde ich denken. Und das Einzige, glaube ich, worum der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich Sorgen machen muss, ist, dass solche Leuchtfeuer wie Jan Böhmermann und Olli Schulz ihm regelmäßig weggekauft werden. Aber so wir Feldwald- und Wiesenmoderatoren, wir sind, glaube ich, gar nicht interessant genug dafür. Jedenfalls noch nicht.
Der NDR hat das ja so formuliert, Streaming-Dienst killed the Radio Star. Also da geht es so ganz klar um eine scharfe Konkurrenz. Wie sehen Sie das denn? Ist das nicht vielleicht auch eine Chance, dass Radio und Audio dadurch eine Aufwertung bekommt, dadurch, dass der Streaming-Dienst da mit neuen Formaten vielleicht auch einsteigt und selber Formate entwickelt?
Auf jeden Fall. Also es setzt auf jeden Fall den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein bisschen unter Feuer, sich neue Konzepte zu überlegen, tolle Moderatoren ranzuzüchten und so weiter. Also da muss sich, glaube ich, der Öffentlich-Rechtliche was überlegen, wie er da mithalten kann.
Wie ist denn das aus Sicht der Produzenten, Holger Klein? Ich weiß nicht, wie ihr auch immer.
Wir kennen uns lang genug.
Du selber machst ja auch Sachen. Was bedeutet das denn, wenn man zu so einem Anbieter auf einmal wechselt? Vorher, wenn man so freien Podcast produziert, kann man machen, was man möchte.
Ja? Ja.
Niemand redet einem rein, Richtig. Es gibt keinen Chef irgendwie. Ja. Das Einzige, was vielleicht einen steuert, ist die Reaktion der Hörer.
Zumindest in der Auswahl meiner Themen noch nicht mal das.
Und jetzt bin ich auf einmal bei so einem Anbieter und der redet mir rein.
Ja, aber dafür zahlt er ja auch. Wer zahlt, schafft an. Das ist halt genauso wie hier. Also deine Redakteurin darf dir auch reinreden in die Art und Weise, wie du diese Sendung hier gestaltest. Das heißt, mein Auftraggeber, der Geld dafür bezahlt, von mir eine Sendung produziert zu kriegen, kann mir da genauso gut reinreden. Das finde ich aber völlig in Ordnung. Das bin ich nicht anders gewohnt als Radiomacher.
Ist das denn, darf ich mal eine ketzerische Frage stellen, im Falle Böhmermann zum Beispiel hat immer das ZDF eher reingeredet. Also ich wäre da nicht so sicher, ob er nicht bei Spotify beispielsweise mehr Freiheiten hat als vorher.
Das kann gut sein, ja. Also aber ich kann nur von mir sprechen, also weil die Bedingungen, unter denen Schulz und Böhmermann da arbeiten, die kenne ich nicht. Und meine Bedingungen sind bei diesem Privaten, also bei dieser Plattform, letztlich genauso wie in der Hörfunkredaktion. Also da sitzt jemand und sagt, das war nicht ganz so gut, mach doch nächstes Mal lieber so und so.
Und also ich sehe nicht so die Gefahr, dass Spotify anfängt, Schulz und Böhmermann reinzureden. Also erstens mal, man weiß ja eigentlich noch überhaupt nichts über diesen Deal. Man weiß nicht, wie sieht die Sendung aus, wie wird die heißen, wie wird die laufen und so weiter. Aber Spotify weiß schon, sie haben sich zwei riesengroße Labertaschen eingekauft, dafür, dass sie 2 Stunden in der Woche Mist erzählen. So. Ja. Also, und das ist das Prinzip oder das Erfolgsrezept von den beiden und dafür wurden die eingekauft. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass Spotify sich dann hinstellt und sagt, so diese Woche redet ihr jetzt bitte mal über das und hört endlich auf zu essen in eurer Sendung oder so. Also
vielleicht ist sogar das Interesse daran, dass sie so laut und so knallig sind wie nur irgend möglich, wenn es darum geht, Aufmerksamkeit für Spotify zu schaffen.
Ja, es geht darum, Abonnenten zu werben, weil wie gesagt, jeder neue Abonnent erzeugt zunächst mal Kohle und die 100 Euro habe ich jetzt geschossen, das werden andere besser wissen. Aber wenn die wirklich 100.000 User bringen, kann man das ja sich ausrechnen, sind das allein 10 Millionen, die Jan Böhmermann und sein Kollege da eben auch bringt.
Herr Kappes, das war ja diese Woche eine ganz große Debatte. Also man hat da ganz viel drüber geredet, über diese Geschichte. Und natürlich verändert sich vielleicht jetzt auch etwas. Wenn man jetzt mal einen Blick auf die USA wagt, also da ist ja der Umgang mit den großen Playern und die Veränderung in der Podcast-Szene schon viel weiter fortgeschritten. Wo würden Sie denn da sehen im Vergleich? Gleich steht da Deutschland?
Die Frage würde ich gerne abgeben. Das kann ich nicht beantworten. Also ich kann für Deutschland Quervergleiche zu anderen Medienbereichen ziehen, aber da gebe ich lieber ab.
Also, Entschuldigung, die Frage war, wo steht Deutschland im Vergleich zu
dass man mal einordnet, wie man diese ganze Aufregung jetzt verstehen muss oder wie man sie bewerten soll.
Naja, in den USA ist das Podcast-Netzwerk ja sowieso schon viel größer, würde ich mal sagen, oder hat zumindest sehr viel mehr Aufmerksamkeit als hier. Das sieht man zum Beispiel daran, dass in den USA schon viel länger Podcaster, private Anbieter mit Werbung finanzieren können und sich selbst finanzieren können mit Werbung und so weiter. Das hat natürlich nochmal einen riesigen Hype gegeben, letztes Jahr als Serial gestartet ist, auch in Sachen Professionalisierung und so. Und ich würde sagen, was so Storytelling angeht und inszenierte Radioshows, inszenierte Podcast-Shows und so, sind die USA schon viel weiter. Und das fängt aber ja langsam hier an. Also es gab ja auch in deutschen öffentlich-rechtlichen Breitband hat das einmal versucht, der RBB hat das versucht mit Wer hat Burak ermordet. Also diese Versuche gibt es hier auch, die sind natürlich aber noch nicht so weit gediehen wie dort.
Ich glaube, dass das überhaupt nicht miteinander zu vergleichen ist, weil man einmal als Produzent in den USA eine Sprache spricht, die eine technische Reichweite von 1 Milliarde Menschen hat. Hier habe ich gerade mal 100 Millionen in Deutschland. Das heißt, mein Markt ist wesentlich kleiner, den ich da theoretisch anspreche. Außerdem habe ich eben durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hier in Deutschland wortlastige, auch lange wortlastige, komplizierte wortlastige Formate. Man denke nur an die lange Nacht, was da teilweise passiert. diese Markt oder dieses Marktsegment habe ich ganz gut abgedeckt schon. Also da bleibt eh nicht mehr eine so große Nische. In den USA habe ich eben sehr viel das, was man Dudelfunk nennt. Ich habe gelegentlich einzelne Talk-Radio-Stationen, die aber auch keine allzu aufwendigen Produktionen machen, weil sie einfach nicht die finanziellen und personellen Mittel dahinter haben. Das heißt, die USA, ja, der Radiomarkt in den USA lässt eigentlich mehr als nur eine Nische offen, in die Podcaster rein können. Und das funktioniert halt sehr, sehr gut da.
Wenn man sich insgesamt jetzt mal die Entwicklung so in der Podcast-Szene in Deutschland anguckt, wird das in Zukunft eher so in Richtung gehen, dass man vielleicht auch ein bisschen Vielfalt verliert, dadurch, dass jetzt die großen Player damit einsteigen und vielleicht auch viel Geld verliert? Oder führt das im Gegenteil eher dazu, dass es vielleicht sogar noch breiter gestreut wird, noch interessanter wird?
Also der Umstand, dass ich von Audible bezahlt werde, um denen wöchentlich 30 Minuten abzuliefern, versetzt mich in die komfortable Situation, meine privaten Produktionen kostenlos zu machen und da zu experimentieren, wie ich Bock habe.
Das heißt, es ist eine Chance, von seinen Sachen zu leben.
Ja.
Genau. Ich würde auch noch das nicht isoliert sehen, sondern auch die Veränderung der Mediennutzung sehen wollen. Also in den letzten Jahrzehnten ist eben die Mediennutzungsdauer in Minuten gestiegen und sie wird auch weiter steigen. Also durch solche Fälle, dass man halt im Auto dann auch Streaming-Radio überall hat oder Streaming-Audio, ändert sich eben auch da die Mediennutzung nochmal gewaltig. Und wenn dann die Dienste weiter wachsen, glaube ich, dass da auch neue Chancen entstehen. Und zwar deswegen, das fiel mir vorhin in der Diskussion auf, weil es eben eine Fehlannahme ist, dass ein und derselbe Inhalt entweder nur hier oder nur dort oder auf beiden sein könnte. Das Stichwort, das wir Medienfuzis eigentlich haben, da ist der sogenannte Distributed Content. Das heißt, man überlegt sich, welcher Inhalt ist wo, und derjenige, der eben markenfördernd sein soll, der ist dann beispielsweise auf den großen Plattformen, wo man vielleicht tatsächlich nur ein paar Cent pro Klick bekommt, aber das, was eben was Besonderes ist, was unique ist, was vielleicht interaktiver ist und was mit Daten zu tun hat und so weiter oder was mit exklusiven Inhalten zu tun hat, das ist dann eben auf der eigenen Plattform. Nicht? Das ist die gleiche Diskussion wie bei Facebook mit den Instant Articles. Da. Mhm. Man kommt da nicht umhin, weil man sonst eben gar nicht mehr sichtbar wird. Das ist jedenfalls mein Ansatz. Das gilt vielleicht für einige NGOs nicht, die dürfen das nicht oder sollten das nicht tun. Aber man kommt nicht umhin, auf Plattformen gewissermaßen contentmäßig vertreten zu sein. Man muss dann aber sich überlegen, was man eben nur auf der eigenen, ich sag mal in Anführungszeichen, Mini-Plattform hat. Und wie man damit dann eben auch sein Geld verdienen will und seine Unabhängigkeit erhalten.
Also wenn ich das richtig verstehe, dann sind Sie alle drei eigentlich der Meinung, die Konkurrenz belebt das Geschäft und da wird viel Neues entstehen und das ist eigentlich eher gut.
Diese Konkurrenz belebt dieses Geschäft, ja.
Also für mich nochmal, das ist für mich ein Marketing-Deal von Spotify. Das geht ja nicht um den Inhalt. Und wenn es noch 5 weitere Böhmermanns gibt, dann hat Spotify sozusagen ein deutliches Wachstum, Nutzerwachstum.
Es wäre natürlich interessant, auch wenn was Neues entstehen würde und man sich nicht nur gegenseitig die Shows abkauft, die schon existieren.
Das wird passieren. Ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren genau das sehen. Wir werden, glaube ich, auch in den nächsten Jahren sehen, dass diese Plattformen möglicherweise aus PR-Gründen oder vielleicht sogar ganz sicher aus PR-Gründen ganze Radiostationen etablieren werden. Also einfach sagen, so, wir kaufen uns jetzt mal eine Redaktion ein und machen mal einen eigenen Content. Also ich denke, das werden wir sehen.
Genau, und Kreativwettbewerbe und was man alles machen kann. Genau. Also wie Google auch mit der DNI eben an bestimmten Stellen, vor allem aus, ich denke auch aus PR-Gründen, eben den News-Bereich so ein bisschen fördert, wird das bei anderen Plattformen eben auch passieren. Die werden tatsächlich ganz zentral auch in der Förderung des gesamten Ökosystems werden. Ich sehe das nicht ganz unkritisch, weil die Konzentration an dem Ende gefällt mir überhaupt nicht. Aber es kann sein, dass es der Vielfalt tatsächlich nutzt.
Sagt der Social-Media-Experte Christoph Kappes. Mit ihm, mit der Medienjournalistin Anne Fromm und dem Journalisten und Podcaster Holger Klein diskutierten wir über mögliche Verschiebungen in der deutschen Medienlandschaft, manifestiert unter Umständen durch den Wechsel von Jan Böhmermann und Olli Schulz zu Spotify. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Bitte.